Herzlich willkommen, Servus und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich freue mich sehr, einen ganz besonderen Gast in unserem kleinen Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Christoph Ruf ist Buchautor, Journalist, Moderator sowie ein ausgewiesener Kenner der Kurven in unserem Land. Seine Texte finden den Weg in die Süddeutsche Zeitung, die Taz, den Spiegel und das Neue Deutschland. Sein Buch Ist doch ein geiler Verein, Reisen in die Fußballprovinz wurde 2008 zum Fußballbuch des Jahres ausgezeichnet bzw. gewählt. Nun gibt es im Jahr 2024 wieder ein Buch und dies mit dem Titel Genug geredet, die Irrwege der Bundesliga und die Inkonsequenz der Fans. Nach dem Corona-Schock, der viele Clubs an den Rand der Pleite brachte, gab sich die Bundesliga bzw. ihre Verantwortlichen geläutert. Nachhaltiger wollte man werden und die eigene Blase verlassen. Nichts davon ist passiert. Christoph Ruf bescheinigt dem Profifußball Reformunfähigkeit, aber auch die kritische Fanszene sieht er am Scheideweg. Sie ist aus seiner Sicht längst Teil einer Inszenierung geworden, die sie eigentlich ablehnt. Ich freue mich auf ein Gespräch über den Fußball im Jahr der Europameisterschaft und ein ganz besonderes Buch. Herzlich willkommen, Christoph, und danke, dass du dir Zeit für uns nimmst.
Ja, ich danke dir, Danny, dass du dir Zeit für mich nimmst und freue mich sehr.
Ich möchte dich natürlich den Hörerinnen und Hörern, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, etwas näher vorstellen. Und die erste Frage, gibt es eigentlich eine eigene Fußballvergangenheit bei dir?
Jein, also als Fan natürlich jahrzehntelang aktiv insofern, als es jahrelang natürlich die Hauptfreizeitbeschäftigung war, irgendwie nach der Schule in der Nachbarschaft zu klingeln und irgendwie auf der Wiese um die Ecke zu kicken. Aber eine Vereinskarriere kann ich also bis auf wenige Monate beim VfB Gaggenau, das ist so ein kleines Örtchen in Baden-Württemberg, nicht vorweisen. Da waren ab 14, 15 dann andere Sachen wichtiger.
Hat der Privatmann Christoph Ruf einen Lieblingsfußballverein?
Ja, also ich wohne in Karlsruhe, war zwischenzeitlich lange woanders, aber das ist dann der Verein meiner Jugend und der ist es dann über Jahrzehnte. Also ich bin KSC-Fan, wobei ich vor dem Wort Fan so großen Respekt habe. Ich meine, das sind Leute, denen die Woche, den Tag, den Monat verhagelt, wenn ihr Verein verloren hat. Das ist bei mir altersbedingt schon lange nicht mehr so. Aber ja, ich fände es jetzt schon scheiße, irgendwie nicht zu einem Spiel zu können und in einem Radius von 100 Kilometern zu sein. Das passiert eigentlich auch selten.
Und dann eine Frage noch zu deinem Verein. Wie zufrieden bist du mit der aktuellen Entwicklung des Karlsruher SC?
Sehr, in mehrerlei Hinsicht. Passt eigentlich auch ganz gut zum Buch. Also neues Stadion sieht man ja immer erstmal skeptisch als Fan. Ging mir auch so. Jetzt ist es in Karlsruhe ähnlich wie in Frankfurt oder Köln so, dass man vorher wirklich denkbar beschissene Stadien hatte, mit riesen Laufbahnen, total unpersönlich, selten voll, für einen Gästefan eine Vollkatastrophe, sodass auch die aktive Fanszene eigentlich sagt, okay, das Neue ist besser. Und es ist tatsächlich jetzt, also man hat eigentlich auch gegen so Granaten wie Magdeburg oder so Heimspiel und gegen andere Fanszenen sowieso. Also es ist jetzt eine deutlich bessere Atmosphäre. Und die Mannschaft hat den drittgeringsten Etat, zumindest behauptet sie das, der zweiten Liga und spielt wirklich ansehnlichen Fußball. Das führt dazu, dass selbst dieses eigentlich oft furchtbare Karlsruher Publikum, was eigentlich vom berufsmäßig am liebsten meckert, hat man den Eindruck, vor allem auf den Tribünen, mittlerweile auch mal zufrieden ist, wenn man zu Hause nur in Anführungszeichen gewinnt, weil es einfach eine attraktive Spielweise ist. Und ja, jetzt der nächste Schritt wäre dann, die Mannschaft zu verjüngen. Das ist dringend notwendig. Im Moment ist das Durchschnittsalter 28, 29. Aber im Moment macht es Spaß.
Und ich glaube, dieses Mecker-Publikum, das gibt es nicht nur in Karlsruhe. Das ist überall sehr, sehr präsent. Und irgendwie gehört es auch ein bisschen zum Fußball dazu, zu meckern, habe ich so das Gefühl.
Ja, es sei denn, die Leute sind völlig verhaltensgestört und posten nach einem 7-0 gegen Magdeburg, nach einem 0-0 gegen Schalke, was denn jetzt los ist und der Trainer muss weg. Also da hilft dann, glaube ich, nur noch eine Therapie.
Zu dir persönlich, du hast, wenn ich das richtig gefunden habe, politische Wissenschaft, Französisch und Geschichte studiert. Und da stellt sich die Frage, wo wolltest du denn mit dieser Mischung ursprünglich hin?
Ja, die Frage habe ich mir wahrscheinlich letztlich auch erst im zweiten, dritten Semester gestellt. Ich habe einfach das studiert, was mich interessiert und was damals in Hamburg auch angeboten wurde, wobei ich vielleicht sonst auch die Stadt gewechselt hätte, so schlimm war es jetzt auch nicht. Und ich wusste, dass ich nicht Lehrer werden will, weil wäre ja nahegelegen bei der Fächerkombination, aber dazu fehlt mir die Geduld und das pädagogische Geschick. Und da habe ich auch Magister studiert, so konnte man 3 Fächer studieren und habe dann immerhin doch auch relativ früh, damals bei der Taz in Hamburg und Morgenpost und so weiter, erste journalistische Gehversuche gemacht. Mein erster richtiger Text war über die Proteste gegen die Montagsspiele, die 93 eingeführt wurden. Und ja, wie die Jungfrau zum Kind, ich wollte eigentlich eher im Politikressort landen, ist es dann doch bis heute, wo ich 52 bin, ziemlich viel Sport geworden.
Deine Schwerpunkte, du hast gerade den Sport angesprochen, sind eben Fußball, aber eben auch das Thema Rechtsextremismus. Fehlt da noch ein Schwerpunkt oder ist es das schon so? Also da kommen natürlich, du hast viele Texte in vielen Bereichen zu finden, aber so, wenn du sagst, dort kennst du dich aus, dort bist du sehr tief drin, sind das die beiden Bereiche?
Nein, ich würde bei Rechtsextremismus mittlerweile, also ich habe da schon eine deutlich höhere Kenntnis als, glaube ich, jetzt so eine Allgemeinbildung in aller Bescheidenheit. Aber es gibt Kolleginnen und Kollegen, die viel mehr drin sind in der Materie, weil sie sich ausschließlich damit beschäftigen. Bei mir ist es, also um ehrlich zu sein, so, dass ich von 4, 5 Themen, glaube ich, schon mit gutem Gewissen auch irgendwie zu Stift und Papier greifen kann, dass ich aber immer weiß, dass es auch Leute gibt, die einfach noch spezialisierter sind. Dazu gehört das Thema Rechtsextremismus, wo ich in vielerlei Hinsicht auch finde, dass die Geschichte ja aktueller denn je ist, völlig klar, aber nicht mehr den Impuls habe, dass ich jetzt überall hinfahren muss, wo irgendjemand einen Rechtsradikalen gesehen hat und das vor Ort punktuell beleuchten muss, weil die Geschichte eigentlich eine andere ist. Insofern habe ich das in den letzten Jahren auch ein bisschen vernachlässigt. Ich mache grundsätzlich, das ist mein Impuls als freier Journalist, der jeden Monat mit 0,0 Euro anfängt, sage ich, ich habe dafür keinen Chef und keine nervigen Konferenzen. Und probiere es einfach mit den Themen, die mich auch privat interessieren. Bisher bin ich einigermaßen damit gefahren.
Trotzdem will ich noch mal ganz kurz zu dem Thema Rechtsextremismus kommen, weil da gibt es ja auch ein Buch von dir, Thema national befreite Zone. Und das war ja schon eine Zeit lang, dass du sehr für dieses Thema standest und dass es auch Lesungen gab, Diskussionen gab es dazu. Wie kam es, dass das Thema, dass du dich dem Thema so eine Zeit lang so intensiv gewidmet hast?
Ja, das ist, glaube ich, biografisch bedingt. Also es war bei mir so, dass wir schon in der Schule und zum Teil auch aufgrund des Elternhauses schon relativ früh auch mit dem Dritten Reich konfrontiert waren, dementsprechend schockiert waren. Und dieser Impuls, wie halt heute diese Initiative heißt, nie wieder, den habe ich, glaube ich, schon relativ früh verinnerlicht, dann auch über Auslandskontakte und über den Fußball. Boah, also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Szene, damals hatte ich Anfang der 90er eine französische Freundin, also ich bin im französischen Grenzgebiet aufgewachsen, muss ich dazu sagen, und musste der in der alten Försterei auf Französisch übersetzen, was Schiri, du Drecksjude heißt. Das sind keine schönen Momente. So hat es das, ja. So, ja, habe ich vielleicht von daher eine höhere Aufmerksamkeit dem Thema gegenüber. Und es ist letztlich biografisch bedingt, wie so vieles im Leben, ne? Hast du Eltern, die dich mit Feindbildern indoktrinieren, welche es auch immer sein mögen, hast du vielleicht schon mit 14, 15 einen vorgezeichneten Weg. Und so ist es halt auch vielleicht mit einem etwas humanistischeren Ansatz. Letztlich kann man, glaube ich, für seine Prägung, ja, kann man schon was für, kann man auch stark steuern und man kann auch umsteuern. Das ist das eigentlich Bewundernswerte, wenn Leute mit Gewalterfahrungen oder was weiß ich was, dann irgendwie einen Weg einschlagen, der sie befähigt, später nicht ihre Kinder zu schlagen. Davor habe ich einen wahnsinnigen Respekt. Aber grundsätzlich hat man mit vielem auch Glück und Pech im Leben. Das ist ja das Ungerechte.
So ist das wohl. Nun ist der Schwerpunkt Sportjournalismus das Thema, über das wir reden wollen. Wie würdest du denn den Zustand des Sportjournalismus allgemein beschreiben wollen?
Ehrlich gesagt, so wie in anderen Sparten des Journalismus auch, wobei das Gründe hat, aber der Reihe nach. Also es ist natürlich so, dass der Zeitdruck immer größer wird, dass das Clickbaiting immer massiver wird, also dass auch seriöse Medien meinen, sie müssen durch möglichst reißerische Schlagzeilen die Leute ins Netz ziehen, immer mit dem Hintergedanken, dann lesen sie einen Text, der dann vielleicht doch ganz vernünftig ist und sagen, der ist jetzt so gut, dass ich noch 10 weitere lese und dann schalte ich endlich das Abo, was leider oft nicht passiert. Und im Sportjournalismus ist es, also zumindest sagen das auch manche Kollegen, leider eine ziemliche Unsitte, sich auch als, zumindest bei Teilen, es wird weniger, sich vor allem auch als Fan zu begreifen. Also es gibt auf Pressetribünen immer noch einen gewissen Anteil an Leuten, die, wenn sie vielleicht auch nicht mehr aufspringen bei einem Tor der eigenen Mannschaft, in Anführungszeichen, dann doch erkennbar jubeln oder von wir reden oder irgendwie Spieler ankumpeln, was ich auch manchmal mache, zugegeben, wenn ich sie persönlich kenne. Aber das sind natürlich eigentlich alles Dinge, die aus einer journalistischen Haltung nicht gehen. Das ist, glaube ich, eine der großen, ja, also so ein Querdenker oder Lügenpressevertreter, also Vertreter dieser These, dass es eine Lügenpresse gäbe. Der geht ja davon aus, dass wir morgens irgendwie eine Nachricht vom Innenministerium kriegen, was uns sagt, was wir zu schreiben hätten. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Die viel größere Gefahr, sich im Journalismus korrumpieren zu lassen, auch im Sportjournalismus, entsteht eigentlich durch Nähe. Also jemand vertraut dir was an und im Gegenzug will er, dass du es auch für dich behältst. Das machst du natürlich auch, weil wenn dir ein Bekannter was anvertraut, zeugt es ja auch nicht vom guten Charakter, wenn man es gleich weiter tratscht, auch im privaten Bereich. Aber es verführt natürlich dazu, dass wenn dir jemand 8-9-mal was anvertraut, dass du dann auch aus Rücksichtsnahme auch gar nicht mehr schreibst, was du weißt. Die Gefahr ist im Sportjournalismus vielleicht mit diesem Geduze, mit diesem vermeintlich unernsten Gegenstand. Es geht ja nur um Fußball, vielleicht auch noch ein bisschen größer als in der Politik.
Das ist schön, dass du das so sagst, denn es gab im Dezember des Vorjahres so einen kleinen Gesprächsschnipsel, der in den sozialen Medien, da bist du relativ außen vor, aber der sicherlich aus gutem Grund, aber da gab es einen Gesprächsschnipsel, der dort ja fast viral ging. Es gibt offensichtlich bei Sky ein Format Meine Geschichte, in dem der Moderator Ricardo Basile Fußballer oder Sportler vorstellt. Und er hatte Didi Hamann zu Gast, der als Experte ja immer eine sehr besondere, oft besondere Meinung hat und zumindest mit seiner Meinung da nicht hinterm Berg hält. Und der erklärte dem Moderator, warum er keine persönlichen Kontakte zu Fußballverantwortlichen pflegt und erklärte damit eigentlich die Grundregeln des Journalismus, also ich sag mal Stichpunkt kritische Distanz. Und was da so besonders für Beachtung sorgte, war nicht nur die Ausführung von Didi Hamann, sondern eher das Gesicht des Moderators, der ganz offensichtlich völlig überrascht war von der Tatsache und nochmal nachfragte, ob er wirklich keinen Kontakt zu den Leuten hat. Und er immer wieder sagte, Didi Hamann, dass er die kritische Distanz eben braucht, um die Sachen so zu beleuchten. Und Fakt ist, dass man gerade so im Fußball das Gefühl hat, dass dieser Selfie-Journalismus, also ich mit meinem Star, sehr präsent ist. Ist uns als Gesellschaft diese kritische Berichterstattung im Fußball nichts mehr wert? Ist das unerwünscht? Also weil du ja gesagt hast, es wird immer weniger. Ich habe tatsächlich irgendwie als Außenstehendes Gefühl, es wird immer mehr, dass wir ja die Vereine alle positiv darstellen und jeder, der so ein bisschen Kritik äußert, eine kritische Sichtweise, den wollen wir am liebsten weghaben, weil wir wollen ja, Fußball ist alles nett, ist alles super, ganz unpolitisch noch, sagen die anderen. Ich habe eher das Gefühl, das nimmt zu, weil das System ja keine kritische Berichterstattung auch will und davon gut profitieren könnte, wenn es ruhig weitergeht. Haben solche Leute wie du schwer dadurch?
Also ich glaube, es ist beides. Du hast völlig recht. Also ich glaube, die Zahl derer, die kritischen Journalismus im Fußball will, ist tatsächlich relativ überschaubar. Das merkst du auch an den Auflagen der entsprechenden Zeitungen. Also ich habe ja selber mal bei einem Monatsmagazin Rund gearbeitet. Da haben wir viele Fehler gemacht, klar. Aber es gab auch nicht den Markt für eine kritische Berichterstattung. Auch die 11 Freunde verkaufen sich natürlich deutlich weniger als andere Zeitungen. Beim Kicker, der sehr viel kritischer berichtet als noch vor einigen Jahren, werden, glaube ich, auch die kritischen Strecken, die zum Teil wirklich hervorragend sind, deutlich weniger gelesen und angeklickt als die 180. Bayern-Geschichte. Also wir machen alle die Erfahrung. Mich persönlich interessiert der FC Bayern 0,0. Aber jeder weiß, packen Bayern-Spieler aufs Cover, dann verkauft sich die Ausgabe besser, egal was drinsteht, weil Neues erfährst du eh nicht über den FC Bayern. Also es liegt schon auch an den Leuten, an der Bereitschaft für Qualität und kritischen Journalismus Geld auszugeben, auch, also natürlich nicht nur im Sport. Und natürlich gibt es bei den Vereinen auch die Tendenz, sich als allumfassendes Wirtschaftsunternehmen und auch als Pressehaus zu begreifen. Der FC Bayern war da relativ führend. Die ersten Interviews, Bilder vom Ankommen des Neuzugangs, nur noch über die eigenen Vereinskanäle zu senden, wo du natürlich auch Geld für zahlen musst. Und als Journalist hinkst du dann oft hinterher. Das verstärkt den Prozess noch. Also natürlich haben auch die Vereine kein Interesse an kritischer Berichterstattung. Es geht aber nicht so weit, dass ich und die vielen, vielen anderen kritischen Journalisten Probleme bei Akkreditierungen hätten. Das ist schon formalisiert. Du musst halt nachweisen, dass du hauptberuflich dein Brot mit Journalismus verdienst und auch einen entsprechenden Redaktionsauftrag hast. Also, dass du da eben nicht mit Schal und Bier rumsitzt. Und dann kriegst du da auch eine Akkreditierung. Es ist auch so, dass einem das auch mal von Vereinsseite signalisiert wird, dass das schon richtig ist, die Fragen, die man stellt. Es ist perverserweise oft sogar auch so, dass man off the record mitkriegt, dass man gerne auch mal kritischere Fragen gestellt kriegen würde. Also ich habe mal ein Interview gemacht für unser Berufsmagazin, VDS-Magazin, Verband Deutscher Sportjournalisten. Da ging es um Sandro Schwarz, den damaligen Mainzer Trainer. Der hat nämlich mal bei einer Pressekonferenz gesagt, Mensch, ich stelle mich doch auch euch, ich mache zweimal die Woche eine Pressekonferenz, stellt mir doch mal richtige Fragen, ich beantworte die gerne, die können auch gerne kritisch sein. Also unsere Branche hat sich auch so ein bisschen abgewöhnt, kritisch zu fragen. Und das liegt natürlich auch an solchen Mimosen wie Thomas Tuchel, der für sein Wahnsinnsgehalt meint, beleidigt sein zu müssen, wenn er mal ausnahmsweise eine kritische Frage gestellt kriegt und dann immer betont, er liest die Presse natürlich nicht und kriegt das Medienecho gar nicht mit, was natürlich glatt gelogen ist bei der Eitelkeit des Kollegen.
Ein Thema des Journalismus oder des Sportjournalismus, manche interessiert die Kurve nicht und diejenigen, die sie interessiert, die haben früher kaum Kontakt zur Kurve bekommen, weil die oft gesagt haben, wir wollen mit Medien nichts zu tun haben, wenn, dann veröffentlichen wir was, aber Journalisten sind in der Kurve beziehungsweise im Kontakt mit der Kurve nicht ganz gern gesehen. Das hat sich ein bisschen geändert, aber in der Zeit, wo du auch dein Buch Kurvenrebellen geschrieben hast, in der Zeit, wo du oder seitdem du aktiv darüber berichtest, gab es eben auch einen großen Teil, wo es sehr schwierig war, mit der Kurve für Journalisten Kontakt aufzunehmen. Wie hast du denn das geschafft, dass du ja so gut über die Denkweisen, so gut über die Situation in den Kurven informiert bist? Also wie war das möglich, dass du den Kontakt herstellen konntest?
Ich konnte den ja nicht flächendeckend herstellen. Es gab ja schon Kurven, Rostock zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es da je ein Journalist schaffen wird, aus dem Innenleben zu berichten. Mir war es nicht vergönnt. Ja, ansonsten halt, ich war ja damals schon keine 17 mehr und vielleicht ist auch der ein oder andere Text von mir kursiert. Zumindest habe ich das gehört, so dass die den Eindruck hatten, den einen oder anderen kannte man auch im privaten Kontext, dass ich jetzt vielleicht nicht versprechen würde, dass ich ergebnisoffen mich mit ihnen unterhalte. Und sie dann in Grund und Boden schreibe. Das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Und ansonsten ist es, ich finde, wie immer im Journalismus, das hat viel mit Vertrauen zu tun. Es ist dann ein schmaler Grat, weil ich vorhin gesagt habe, Korruption durch Nähe. Aber ich habe auch bei dem Buch, was ich mit dem Kollegen Olaf Sundermeier über die NPD geschrieben habe, ich würde nie eine Handynummer rausgeben, auch nicht von einem NPD-Kader, wenn der mir die im Vertrauen gibt. Und ich habe keine Sympathien für die. Und das würde ich umgekehrt auch nicht machen. Auch nicht von einem Funktionär und natürlich erst recht nicht von einem Fan. Und ja, also bei mir ist es einfach, auch da kann ich ja biografisch nichts dafür. Bei mir ist es immer so, weil ich früher selbst jahrelang Dauerkarten hatte und ja, dass ich, wenn ich im Stadion sitze, höre Mittellinie auf dem Presseplatz, immer nach links und rechts gucke und mir Spiele eigentlich auch mehr Spaß machen, wo links und rechts, also in den Kurven, was passiert. Umgekehrt verstehe ich jeden Kollegen, der halt Ultras auch nicht versteht, weil er keine Zugänge hat und weil er, wenn er versucht, Zugänge zu kriegen, eigentlich nur abgewiesen wird und das auch nicht immer höflich. Also wie das Fotografen mit Bierbechern oder Schlimmerem beschmissen werden, die einfach nur ihren Job machen, ist und bleibt halt einfach ein Unding. Zumal dann, wenn sie sich an die von den Ultras aufgestellten Regeln, was man ja auch hinterfragen kann, halten und eben nicht direkt vor der Kurve sind und nicht in die Kurve fotografieren, sondern irgendwo an der Eckfahne rumstehen. Das ist halt indiskutabel. Das erklärt das Feindbild vieler Journalisten gegenüber den Ultras. Ich weiß jetzt natürlich, warum Ultras nicht fotografiert werden wollen, warum sie nicht mit Namen in die Öffentlichkeit gezerrt werden wollen, weil es halt natürlich hundertfach schon passiert ist, dass Leute danach von ihren ahnungslosen Chefs gefeuert wurden oder halt in den Fokus der Polizei kamen oder in die Datei Gewalttäter Sport und nicht ausreisen durften. Also Sachen, wenn man die den Kollegen erklärt, finden die das skandalös und verstehen plötzlich das Verhalten der Ultras. Wenn man aber wie viele Ultras meint, man muss erstmal rumschreien und aus dem Schutz der Masse irgendwie Leute bedrohen. Ja, das sind Einzelfälle, ich weiß, aber ja, dann brauche ich mich eigentlich auch nicht wundern, wenn die Fronten verhärtet bleiben. Ja, aber ich hatte da vielleicht auch ein bisschen mehr Glück, weil, wie gesagt, ich verstehe die eine oder andere Befindlichkeit in der Kurve durchaus.
Ich finde, wer Arbeiten von dir lesen will, der findet im Netz sehr, sehr viel. In jeder Suchmaschine mit deinem Namen trifft man das. Aber du tauchst auch relativ häufig im Sportjournalist auf. Du hast die Zeitung gerade genannt. Und da hast du für mich bemerkenswert 2020 das Thema Sexismus und Rassismus im Journalismus so ein bisschen beschrieben. Und da hast du geschrieben, die Zeiten, da afrikanische Fußballer als schwarze Perle bezeichnet wurden, mögen vorbei sein. Doch der Sportjournalismus wird immer noch von weißen Männern dominiert und hast geschrieben, dass dieser Prozess der Sensibilisierung für die als rassistisch oder sexistisch empfundenen Stereotypen, dass das gerade erst begonnen hat. Das war vor 4 Jahren. Wie ist die Situation heute aus deiner Sicht?
ja ähnlich wie in der ganzen Gesellschaft und vor allem im ganzen Fußball. Also das habe ich ja im Buch auch versucht nachzuweisen. Also das widerspricht jetzt vielleicht dem, was du gerade zitiert hast. Ich habe den Eindruck, das Problembewusstsein ist größer geworden seit 2020 und 2020 gegenüber 2010 allemal. Ich habe aber den Eindruck, dass man irgendwann falsch abgebogen ist. Also ich kenne im Fußball, das war, als ich angefangen habe zu arbeiten, noch wirklich anders. Also da war Rassismus unter Funktionären auch gang und gäbe. Schwulenfeindlichkeit, also mal einen schwulen Witz erzählen, wenn man meint, man sei unter sich. Das war durchaus üblich und gesellschaftsfähig. Das Wort homophob kannte damals noch keiner. Aber ich habe den Eindruck, dass der Fußball, ich komme gleich auf den Journalismus, dass der Fußball daraus die Konsequenz gezogen hat, wahnsinnig politisch korrekt zu formulieren. Also die Pressemitteilungen sind mittlerweile sowas von politisch korrekt wie das Proseminar Soziologie an der Uni XY. Aber die Tatsachen haben sich nicht geändert. Also ich sehe immer noch nur ältere weiße Männer und ich sehe kaum Menschen mit anderer Herkunft. Ich sehe auch keine Frauen und keine offen homosexuellen Menschen. Also die Realität hat sich nicht geändert. Man beschreibt sie aber viel korrekter. Ein Teil der Fanszene ist damit leider zufrieden. Ich finde immer, man sollte eher die Realität ändern als die Sprache, die sie umschmeichelt. Und ja, ähnlich ist es natürlich im Journalismus, wobei ich sagen muss, auch da, also kürzlich ist in Saarbrücken ein älterer Kollege, dann auch dem ist die Akkreditierung entzogen worden, weil er sich brutalst rassistisch über den Trainer der zweiten Mannschaft geäußert hat. Das wäre früher noch unter den Tisch gekehrt worden und der Typ ist eigentlich auch im Kollegenkreis geächtet. Also hat sich halt vieles in eine richtige Richtung auch entwickelt und viele Leute, gibt es Kolleginnen und Kollegen, die sich auch wirklich aus aufrichtigem Interesse dahinter klemmen, wenn es rassistische Vorfälle gibt. Bleibt allerdings oft an der Oberfläche. Und wie gesagt, mich stört diese rein politisch korrekte Sprache, wo ich selbst zum Teil nicht mehr hinterherkomme und auch nicht hinterherkommen will.
Das kann ich gut nachvollziehen und ich vermute, ein Großteil der Hörerinnen und Hörer auch. Du hast schon die perfekte Überleitung geschaffen zu deinem Buch, aber ich will noch eins voranstellen. Gerade ist die Leipziger Buchmesse zu Ende gegangen. Du hast dort das neue Buch vorgestellt und hast aber in einem aktuellen Artikel im Neuen Deutschland auf die miserable Stimmung so im Buchhandel beziehungsweise in den Buchverlagen hingewiesen. Kannst du da den Hintergrund erläutern? Was ist da die Situation? Warum ist dort die Stimmung so schlecht?
Ja, es ist im Grunde genommen ähnlich wie im Zeitungswesen, aber aus anderen Gründen. Also man hat eine Konzentration auf die großen, auflagenstarken Titel. Stichwort Instagram. Also es war jeder dritte Mensch bei der Buchmesse war sehr, sehr jung und sehr, sehr verkleidet und sehr, sehr Manga-affin. Es ist schön, dass die lesen, aber was die lesen, fände ich jetzt schön, wenn es nur der Einstieg wäre, um auch mal was anderes zu lesen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Und auf Verlagsseite ist es so, also da sind wir halt beim Branchenriesen Amazon, den man da leider nennen muss. Da weiß jeder, dass kleine Verlage halt haben halt zwei Möglichkeiten. Also entweder sie lassen sich bei Amazon listen, dann diktieren die Bedingungen und Amazon zahlt den Verlagen und damit auch den Autoren halt deutlich geringere Margen, als es der sehr sympathische Buchladen, den es hoffentlich in jeder Kleinstadt noch gibt, tut. Das ist halt eine absolute Unverschämtheit. Das ist letztlich das Gleiche, was die großen Lebensmittelkonzerne auch mit den Produzenten machen. Und man nennt es Kapitalismus, aber halt ungezügelter Kapitalismus, der nicht im Grundgesetz steht. Da könnte Politik auch was machen. Und das empört mich, weil das letztlich dazu führen wird, dass gute, qualitativ hochwertige Bücher, die sind halt oft dann nicht massenkompatibel, ist in der Musik ja genau das Gleiche oder in der Kunst, irgendwann verschwinden werden, weil irgendein CEO bei Amazon dann letztlich das Sagen hat, der wahrscheinlich selber noch nie ein Buch gelesen hat. Das finde ich dann schon eine Katastrophe, wie auch im Musikbereich, wo, das war ja der Text, wo dann Spotify beschließt, Künstlern, die unter 1000 Klicks im Jahr haben, dafür hätten sie früher pro CD 1000 Songs irgendwie einen Tausender gekriegt, ihre 3 Cent wohlgemerkt nicht mehr auszuzahlen. Also es geht in unserer Gesellschaft wie überall von unten nach oben und im Buchmarkt ganz besonders.
Deine Bücher oder der Großteil, glaube ich, ist Verlag Die Werkstatt veröffentlicht. Gibt es neben der Expertise im Bereich Fußball, die dieser Verlag hat, einen Grund für diese lange und offensichtlich ja erfolgreiche Zusammenarbeit?
Ja, einfach das Zwischenmenschliche. Da arbeiten Leute, mit denen ich bisher zu tun hatte, ausschließlich sehr nette Leute, mit denen man sich auch mal privat trifft, im Fußball gucken. Man kürzlich in Münster, wo einer von denen wohnt und wir haben uns Münster gegen Bielefeld angeguckt. ja, einfach Leute, die man seit Jahren kennt, denen man vertraut, die einem selber vertrauen. Und das ist mir dann deutlich lieber als ein anonymer Großverlag.
Deine Premiere, glaube ich, war das Buch 2008, ist doch ein geiler Verein, Reisen in die Fußballprovinz, der jetzt das gleiche ausgezeichnet wurde. Aber so grundsätzlich das Reisen über die Plätze, das ist bis heute eine Leidenschaft von dir, richtig?
Total. Also wenn ich vorhin gestolpert bin beim Begriff Fan und KSC-Fan, was ich wirklich mit gutem Gewissen sagen kann, ist, dass ich Stadion-Fan und Deutsche Bahn-Fan bin. Also das wird immer so bleiben, glaube ich. Also ich bin total gerne zum ersten Mal in einem neuen Stadion. Es gibt einige Stadien, die ich gerne ein zweites und zwanzigstes Mal sehe. Und es wird immer so sein, also 80% meines Freundeskreises sind auch fußballaffin. Das versteht meine Frau manchmal nur bedingt. Man trifft sich mit einem Freund, den man 3 Monate nur nicht gesehen hat und trifft sich erstmal beim Fußballspiel und quatscht dann danach privat in der Kneipe. Ich glaube, du kennst das Phänomen vielleicht auch. Viele, die zuhören, möglicherweise auch. Das wird immer bleiben. Und ja, klar, fahr total gerne durch die Gegend und guck mir Fußballspiele an.
Darf ich dich fragen, ob es ein Stadion gibt, was dich aus welchen Gründen auch immer besonders beeindruckt hat?
Ich könnte da viele, viele nennen. Also von landschaftlich sehr schön gelegenen Grounds, wie zum Beispiel Dinkelsbühl in Franken oder wo ich jetzt mal hin will, Geratal. Aber das musste ich mir mühsam zusammengoogeln. So, das scheint auch sehr schön zu liegen. So, das ist das einzige Spiel, was ich bei eurem Verein gesehen habe. Gera gegen Geratal. Und in meiner Ahnungslosigkeit dachte ich, Geratal läge bei Gera. Jetzt weiß ich es besser. Ja, bis zu den Stadien. Also was ich mag, sind dritte, Viertliga-Grounds nah dran, bisschen verrottet, sagen wir mal Babelsberg, Stuttgarter Kickers, das alte Darmstädter Stadion, der alte Biberer Berg in Offenbach, die alte Hafenstraße in Essen. Das sind so, das gefällt mir.
Ja, sobald du in Geratal bist oder wenn du das genauen Termin hast, dann musst du natürlich Bescheid sagen. Die Thüringer Verbandsliga ist in diesem Jahr ja ausgesprochen spannend und Geratal ist tatsächlich auch ein sehr schöner Ground. Das schönste Stadion in Thüringen ist und bleibt aber das Kaffeetätchen in Tiefenort. Du hast auch ein Buch geschrieben zum SC Freiburg und der Ära Streich. Das dürfte ja gerade aktuell hoffe ich zumindest sehr gefragt sein. Was ist der SC Freiburg für dich? Weil da lese ich doch relativ viele Texte von dir.
Ja, der SC Freiburg ist ein Verein, der halt vieles seit Jahrzehnten richtig macht, was andere Vereine nur von sich behaupten. Also wenn ich jetzt vorhin den KSC gelobt habe, dann gehen die gewissermaßen seit 3 Jahren einen Weg, den Freiburg seit Jahrzehnten geht, der eigentlich ganz schlicht ist. Du gibst nur den Euro aus, den du einnimmst. Und du vertraust den Leuten, die sportlich das Sagen haben. Ansonsten entlässt du sie. Und wir wissen alle, wie lange Finke und Streich im Amt sind. Und du quatschst denen da auch nicht rein. Das sind Sachen, die da gewährleistet sind. Wie auch Scouting. Also du verpflichtest nicht einfach irgendeinen Spieler, den dir irgendein Berater empfiehlt, sondern du guckst dir die Leute, weil jeder Euro zählt, halt sorgfältig an. Und das ist schon ein Erfolgsgeheimnis im Fußball. Und wenn man sich die Erst- und Zweitligisten anguckt, mehr oder weniger auch ein Alleinstellungsmerkmal mit 2, 3 Ausnahmen.
Ich habe manchmal das Gefühl, immer wenn etwas so viel gelobt wird, dann fangen bei mir so die Zweifel an. Aber beeindruckend ist ja, wie ruhig es um den Verein ist. Ist das, weil die zu den kritisierenden Skandale fehlen oder fehlt die kritische Presse? Ich bin mir da immer so ein bisschen unsicher, weil trotzdem bewegt sich ja der SC Freiburg in dem System, was du auch immer wieder auch beschreibst und auch immer wieder kritisierst. Es ist ja ein Teil davon. Und da wundert es mich immer, wie ruhig das ist und wie die Aura, die sehr grün, sehr nett, alles toll ist. Aber eigentlich passt das ja nicht so richtig zu dem Bild Profifußball, wie wir das aktuell auch zeichnen, oder?
Ja, also grundsätzlich ist es als Journalist immer so, wenn du die Zeit und die Muße hast, dich von Montagmorgen bis Freitagabend mit einem Verein zu beschäftigen, dann hast du innerhalb von 3 Wochen die ersten Zugänge, innerhalb von einem Vierteljahr ganz viele und irgendwann weißt du eigentlich ganz, ganz viel. Und es gibt bei jedem Verein Dinge, die man auch publizieren könnte und müsste. Das stimmt, das passiert in Freiburg relativ selten. Liegt aber auch daran, dass es tatsächlich die großen Skandale, also es ist schon ein sehr anderes Vereinsleben als bei Hertha BSC oder beim HSV. Es gibt da, glaube ich, nicht die großen Skandale aufzudecken.
Wer sich für eins dieser Bücher interessiert, alle Bücher und Informationen gibt es unter deiner Internetseite www.christoph-ruf.de. Ich verlinke das natürlich auch nochmal in den Sendungsnotizen und dort gibt es natürlich auch Informationen zu deinem aktuellen Buch und zu den Bestellmöglichkeiten. Wie kam es denn zu diesem Buch?
Auch wieder biografisch bedingt. Also sowohl meine Frau als auch viele meiner Freunde arbeiten im Sozialbereich. Und wenn wir uns an Corona erinnern, wo sicherlich vieles im Nachhinein brutal übertrieben war an staatlichen Maßnahmen, wo man aber den Eindruck einer tödlichen Gefahr hatte. Wie gesagt, meine Frau arbeitet im Krankenhaus. Die hat mir dann auch abends das eine oder andere erzählt, was halt darauf hindeutet, dass das eben nicht gesponnen war, sondern dass es vielerorts wirklich um Leben und Tod ging und um schlimme Schicksale. Kurzum, den Input und dann zu merken, wie sich die Fußball-Bundesliga benimmt, der Profifußball, nämlich eigentlich wie ein verzogenes Kind, was einen irgendwie nur sagt, mir ist alles egal, ich will, ich will, ich will, war der Impuls zu diesem Buch. Ich fand diesen Sonderspielbetrieb eigentlich unfassbar, wie übrigens, glaube ich, 70% der Bevölkerung da wenig Verständnis für hatten, bei aller Lust in dieser scheiß Corona-Zeit dann trotzdem Samstag Fußball gucken zu können, was ich verstehe. Aber es ging ja letztlich darum, dass dieses System ganz einfach gegen die Wand gefahren wäre, wenn die Fernsehgelder halt nicht geflossen wären, weil die Spielergehälter so hoch sind, weil du auf einen 10-Millionen-Transfer halt 1,5 Millionen an den Berater zahlst und so weiter und so fort. Und weil man so eben nicht wirtschaftet, wenn man solide wirtschaften will. Das hat, der Fußball hat sich danach zerknirscht gezeigt, hat gesagt, er will an dieses Geschäftsmodell ran, er will näher an die Gesellschaft ran und hat meines Erachtens das Versprechen mit Glanz und Gloria gebrochen. Das geben ja viele auch zu. Und deswegen der Impuls zu diesem Buch, wo ja eigentlich die zentrale These ist, dieser Fußball ist reformunfähig. Er hat jetzt mehrere Chancen gehabt nach Katar, nach Corona. Die Idee danach war Saudi-Arabien und der Liga-Investor. Er wird es in diesem Leben nicht mehr kapieren. Zieht die Konsequenzen draus.
Spannend ist ja in dem Zusammenhang auch das Thema Gehaltsverzicht oder den Begriff, den thematisierst du natürlich auch. Und das ist ja irgendwie recht beeindruckend, dass dieses Wort ein in Erinnerung bleibt, obwohl faktisch das nur eine Hülse ist und bis heute eine Hülse geblieben ist, ohne Inhalte und irgendwelche Taten folgen zu lassen. Da muss man fast schon Respekt davor haben, wie das in der Kommunikation gelingt, auch wenn das tatsächlich in der Sache eine Frechheit und eine enttäuschende Entwicklung ist. Aber das ist irgendwie schon besonders, dass es allein durch der DFL oder dem Fußball gelingt, durch die Kommunikation, Gehaltsverzicht, dass das in Erinnerung bleibt, obwohl dann nie irgendwas passiert ist, oder?
Ja, ich weiß nicht. Also eigentlich habe ich auch oft gelesen, dass der Gehaltsverzicht keiner war. Also ich glaube, es war so, dass einige Vereine, zum Beispiel auch Freiburg, war es wirklich ein Gehaltsverzicht, wobei wir von 10-15% reden. Ne? Das ist natürlich bei Millionengehältern gerade noch verkraftbar. Bei vielen anderen Vereinen ist es nachweisbar, dass es eine Stundung war, also dass die Spieler kurzfristig auf Geld verzichtet haben und sobald das Geld wieder geflossen ist, haben sie es zurückerstattet bekommen. Also wie weit das durchgedrungen ist, weiß ich nicht, aber so war es. Und ich fand halt während Corona dieses Video, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aus dieser Hertha-Kurve, ach Gott, wie hieß denn der Spieler? Kacke. Der da rumturnte mit seinem Handy, also sämtliche Stürmer, sämtliche Vorsichtsmaßnahmen halt ignoriert hat. Keiner trug eine Maske da und so weiter. Das Interessante war aber ein Dialog zwischen zwei anderen Spielern. Ich glaube, Ibisevic und noch jemand anderem, egal wer.
Kalu war's.
Genau, Samuel Kalu. Und der halt auch filmte, worüber die sich in der Kabine unterhalten haben. Und da war halt das Gesprächsthema, oh scheiße, die haben ja schon wieder, ich weiß nicht, 3% abgezogen oder so. Die Summe wurde genannt und du konntest auf das Gehalt schließen, was bei Hertha halt so hoch war, dass sie es ja insgesamt geschafft haben, mit 267 Millionen trotzdem abzusteigen. So viel zum Ding, wir brauchen mehr Geld vom Investor, dann kommt mehr sportlicher Erfolg. Und die Leute haben eigentlich gemerkt, A, wie viel die verdienen und B, wie wenig ihnen abgezogen wurde und C, wie ignorant viele Spieler dann doch offensichtlich sind, die das immer noch als Skandal empfinden, während andere, ja, mit, keine Ahnung, 2000 Euro netto irgendwie Sonderschichten gekloppt haben und ja, Land unter war in den Kliniken. Also das war schon krass, dieses Missverhältnis zwischen Fußball, Bundesliga und dem echten Leben.
Und ist dann auch krass, so was ich persönlich merke, wie schnell dann so die Erinnerungen auch wieder verschwinden und du das.
Total.
Deswegen ist es wichtig, dass du das aufgeschrieben hast, dass man das nicht vergisst, was hier passiert ist. Du nimmst den Begriff Hollywoodisierung des Fußballs. Kannst du das nochmal erklären, was du damit meinst?
Ja, auch da ist wieder, es ist ja nicht so, dass die Fußballoffiziellen böse sind und die Basis ist gut. Es hängt ja leider zusammen. Es gibt ja Leute, die Cover kaufen mit Bayern-Spieler. Und es ist, die meisten Funktionäre hätten wahrscheinlich wirklich kein Problem damit, wenn der Fußball so bliebe, wie er ist. Sie machen aber die Erfahrung, das ist auch demoskopisch gestützt, dass bei den Kids, bei den Jungen, der Fußball, so wie er ist, nicht mehr ankommt. Das liegt an der Konzentrationsfähigkeit, daran, dass wohl nicht mehr so viel gelesen wird, sondern viel mehr geklickt wird. Was weiß ich, will jetzt nicht zu altväterlich darüber kommen. Aber es ist so, es gibt die Studien, bei den über 70-Jährigen guckt fast jeder noch die EM an, und zwar ein Spiel über 90 Minuten. Sensation, Sensation. Und bei den Kids ist das anders, da sind es halt nur noch 40%. Und zwar ist das Spiel nicht aufregend genug. Also es passiert ja, wenn es dumm läuft, 90 Minuten lang gibt es kein Tor, vielleicht auch kaum mal Torraumszenen. Das ist nicht spannend genug, schon gar nicht, wenn man nicht das Handy in der linken Hand hat, wo ich mich auch manchmal bei ertappe. Und deswegen gibt's halt massive Bestrebungen, das Spiel zu ändern. Also das ist keine Spinne. Es ist so, dass in DFL-Kreisen schon überlegt wurde, zusätzliche Halbzeiten einzuführen. Wie weit kann man gehen? Wie weit darf die Kamera gehen? Weil das Geld kommt vom Fernsehen. Kann die vielleicht nicht auch mal in die Kabine rein? Ansprache des Trainers filmen. Kann die nicht auch mal vielleicht nah an den Spieler rein, der gerade mit der roten Karte vom Platz geflogen ist, und aufzeichnen, was der so von sich schreit? Das sind dann Dinge, die du als Schnipsel wieder teilen kannst über Insta und so weiter und so fort, was attraktiver macht für Junge. Diese Überlegungen gibt es. Es gibt diese Kings League, die jetzt in Deutschland auch gelandet ist, die halt genau darauf setzt, auf diese Gimmicks. Also das Spiel ist zu langweilig, es ist kein Foul im 16er, nicht mal kein Handspiel, was heute auch schon zum Elfer führt. Ich bin ja ein großer Feind des Videobeweises. Und deswegen hast du halt solche Gimmicks. Jede Mannschaft darf 3 Elfmeter frei vergeben und darf mal kurzzeitig in Überzahl spielen und so weiter und so fort. Also alles, was, hoffe ich, jedem traditionellen Fußballfan die Nackenhaare aufstellen lässt, was aber offensichtlich bei den Kids, Generation E-Sport, bei vielen Kids, ja, also die freuen sich da drauf. Übrigens auch interessanter Nebenaspekt: die Jugendlichen, die da generell anders ticken, sind ja die Ultras. In den Kurven ist Handyverbot und die Leute, also man kann ihnen viel vorwerfen, aber da steht das Spiel nicht im Mittelpunkt, aber das Stadionerlebnis im Mittelpunkt. Das ist eigentlich antizyklisch, mir sehr sympathisch.
Dann will ich direkt nochmal nachfragen, du hast den Videobeweis angesprochen, in meiner Fußballliga gibt es noch keinen. Ich bekomme die Diskussion sehr wohl aber mit. Du würdest ihn wieder abschaffen, wenn du könntest?
Ja, sofort. Also ich verstehe auch dieses Rumgeeiere nicht. Also auch Trainer, die sich aufregen über die x-te unsinnige Entscheidung, reden ja danach über eine Modifizierung und in dem Fall ja und in dem Fall nicht und man muss es nur richtig anwenden. Nein, abschaffen. Und zwar aus ganz grundsätzlichen Erwägungen, weil das genau das ist, was ich vorhin auch gesagt habe. Das ist gut für den Fernsehzuschauer und schlecht für den Stadionzuschauer. Ein Fernsehzuschauer, gut, da wird wieder irgendwas gecheckt, gehe ich in der Zeit ein Bier holen oder ich rufe irgendwie eine Freundin an und frag sie, wie es ihr so geht. Und wenn sie es mir erzählt hat, komme ich zurück und die Entscheidung ist gefallen. Das stört dich nicht weiter als Fernsehzuschauer. Für einen Stadionbesucher ist es eine Vollkatastrophe, weil du das eigentliche Erlebnis, ein Tor ist gefallen, wo du früher, wenn du ein bisschen Ahnung von Fußball hattest, hast du kurz auf den Linienrichter geguckt, okay, fahren ist unten Tor. Ich freue mich, das sind Sekundenbruchteile. Heute wird dir dieses Erlebnis genommen, weil du kannst dich gar nicht mehr freuen. Du weißt gar nicht, ob mich wieder irgendjemand 58 Sekunden vorher 3 Millimeter Abseitsstellung gesehen hat oder sonst irgendwie was. Also es ist für einen Stadiongänger eine Katastrophe. Und wir sind wieder bei diesem Punkt, wo die Kurven völlig zurecht rufen, ihr macht unseren Sport kaputt. Und ich mittlerweile da sitze und denke, ja und? Ihr geht aber trotzdem weiterhin.
Damit hast du natürlich auch wieder eine perfekte Überleitung geschaffen zum Thema Fanszene. Es gab ja rund um Corona auch diese Gespräche zwischen DFL und der organisierten Fanszene. Im Nachhinein darf man die Ergebnisse schon ernüchternd oder als ernüchternd bezeichnen, oder? So machst du es zumindest.
Ja, also ich habe mich damit bei der Recherche für das Buch wirklich relativ lange beschäftigt, weil ich ja auch manchmal zu schnellen Urteilen neige. Aber ich habe keine Ergebnisse daraus destillieren können. Es war so, dass ProFans, die eine von 2 großen Fanorganisationen, genau in dem Zeitraum auch gesagt hat, wir hören auf, wir lösen uns auf. Es hat keinen Sinn, nach Frankfurt zu fahren, Zeit und Geld zu opfern für stundenlange sinnlose Gespräche, bei denen nichts rauskam. Diese Taskforce Zukunft Profifußball klingt super, Taskforce klingt total energisch und entschlossen. Es kam meines Erachtens wirklich überhaupt nichts bei rum. Es wurde die nächste Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit wirtschaftlicher Stabilität beschäftigt. Stichwort Liga-Investor. Wir brauchen immer mehr Geld, um das System am Laufen zu halten. Es ging in eine andere Richtung. Wahrscheinlich tagt die Arbeitsgruppe aber immer noch. Nachhaltigkeit, wie gesagt, ja, CSR-Bereiche wurden aufgebläht, was man auch gut finden kann. Da gibt es gute Projekte. Aber es ist letztlich auch nur Greenwashing für die ökologischen Sünden des Profifußballs, die bestehen bleiben. Und letztlich wurde wieder der Idealismus von einigen Fans, vielleicht auch die Naivität bei dem und der ein oder anderen, ausgenutzt, um zu sagen, naja, wir lassen doch Partizipation zu, wir unterhalten uns doch, wir sind doch demokratisch strukturiert. Letztlich hat sich der Fußball überhaupt nicht geändert.
Was würdest du von einer organisierten Fanszene denn aktuell erwarten? Also was sollte, also ich finde es ja schon, grundsätzlich ist ja schon, wenn man vergleicht die Entwicklung, die Tatsache, dass Fanszenen miteinander in einem demokratischen Gremium, wie auch immer das strukturiert ist, aber zusammenkommen, das ist ja schon mal sehr eindrucksvoll. Und das ist ja ein Fortschritt schon, wenn man an Vergleich vor 20 Jahren so denkt. Also der Weg ist ja geschaffen. Dass das nicht immer ganz einfach ist, verstehe ich auch, unterschiedliche Interessen, aber klar ist, dass sie natürlich Fan immer dieses Vereins auch sind, der eben auch in diesem Profifußball mitschwimmt. Was würdest du dir erwarten? Also ich finde, um das nochmal rund um die Fanproteste, vielleicht das Thema, dass wir das dort mit integriert, ich fand das sehr beeindruckend, wie geschlossen der Auftritt war und letztendlich auch beeindruckend, welche Bilder genutzt wurden. Also ich sage mal so, dieses Tagesschaubild und dieses Auto auf dem Feld mit Dampfrost, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, weil ich das so kreativ und so toll fand, eben auch ohne Gewalt, so, also das für Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das ist doch schon beeindruckend, was dort geleistet wird. Was würdest du dir erwarten, was aus den Fanszenen oder den organisierten Fanszenen in Zukunft passieren sollte, beziehungsweise angeregt werden sollte?
Ja, also du hast völlig recht. Ich kann mich gut erinnern, wie ich mal bei einer Lesung in Nürnberg, ja auch alteingesessene, traditionelle, sehr coole, sehr kreative Kurve, gerade jetzt bei den Protesten fand ich super, super Aktionen gemacht, wo ich ein Kapitel über Rot-Weiß Oberhausen, einer dieser Vereine, die mir sehr sympathisch sind, wo man vorgelesen habe, wo der damalige Präsident halt auch sagt, naja, die oder jetzige auch, die Hajo Sommers, die ganzen Ultras aus Dortmund und Schalke, die angeblich gegen den kommerziellen Fußball sind, kann er eigentlich nicht ernst nehmen, weil hier ist der Fußball, wo du noch für einen Zehner und Bratwurst und ohne Vermarktungs-Overkill Fußball gucken kannst. Die Leute gehen aber weiter zu Schalke und Dortmund. Da hat mir einer aus der Kurve natürlich völlig zu Recht gesagt, was soll ich in Oberhausen, also jetzt selbst wenn Oberhausen um die Ecke von Nürnberg wäre, was soll ich da? Ich bin Clubfan, seitdem ich denken kann. Völlig richtig. Das ist schwierig für und vielleicht auch unmöglich für einen echten Fan. Auf der anderen Seite, den kenne ich jetzt einigermaßen, also das ist natürlich auch die aktiven Fans, denen erzählst du ja nichts Neues, die tragen sich ja auch hin und wieder oder ständig mit diesem Gedanken, wie lange tue ich mir das noch an? Also ich habe im Buch auch eine Geschichte mit dem Thomas Kessen, der bei unserer Kurve gerade die Pressearbeit macht und finde ich bei Hart aber fair ganz, ganz großartig gegen Martin Kind gemacht hat. Denen ist das ja bewusst, dieses, ich habe vor 10 Jahren noch gesagt, wenn das und das bei meinem Verein passiert, dann reicht's mir aber und vor 5 Jahren das und das und das und jetzt bin ich immer noch da. Da erzähle ich denen ja nichts Neues und es wäre auch zu selbstgerecht jetzt zu sagen, dann zieht die Konsequenzen und bleibt weg. Aber es gibt, glaube ich, Situationen, wo du das dann schon, also wo ich es schwierig fände, so zu tun, als ob nichts passiert wäre. Beispiel VfB Stuttgart. Der demokratisch gewählte Präsident wird abgesägt, ziemlich offensichtlich auf Druck des künftigen Hauptsponsors. Das ist dann schon eine Zäsur, finde ich. Also muss dann jeder für sich selber beantworten. Und solche Situationen kann man ja zuhauf aufzählen. Aber klar, das ist für einen 52-jährigen Sportjournalisten ganz einfach zu sagen, zieht die Konsequenzen daraus. Ich glaube, jeder aktive Fan würde mir recht geben, wenn ich sage, letztlich ist die Entwicklung nicht aufzuhalten, sie ist aber abzubremsen. Und da gebe ich dir vollkommen recht, was die Fans jetzt in den letzten Monaten gemacht haben, dass sie den Liga-Investor gekippt haben, wie einig sie waren, wie uneigennützig sie waren im Gegensatz zu den Vereinen, wo letztlich ja dann doch jeder guckt, dass er den anderen übervorteilt. Absolut beeindruckend.
Hat dich das Platzen des Deals letztendlich überrascht?
Eigentlich muss man ja immer also allwissend tun oder vielleicht auch nicht. Ja, hat mich total überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, dass sie eine neue Abstimmung machen, dass die knapp werden könnte.
Ich auch.
Es hat mich tatsächlich umgehauen, ja. Also das hat mich total überrascht, dass sie zu dem Zeitpunkt das abblasen, dass hinter den Kulissen diskutiert wurde, können wir das überhaupt noch vermitteln, und zwar bei ziemlich vielen Vereinen, war mir klar. Ich habe eher damit gerechnet, dass sie neu abstimmen, dass es vielleicht auch eine Drohkulisse wird, also verhaltet euch bitte solidarisch und dass es dann ein knappes Ergebnis wird. Ich glaube, letztlich hat hier die Mitgliederversammlung vom SC Paderborn dann den Ausschlag gegeben.
dass es dann durchweg bemerkenswert wäre. Ich will zum Abschluss wieder die Themen so ein bisschen zusammenführen, nur das Thema Fußball, aber auch das Thema Politik. Es gibt aus meiner Sicht zumindest aktuell in den Kurven neue politischen Entwicklungen. Man hat das Gefühl, dass das nationale Strömung vielleicht auch im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Entwicklungen wieder deutlich stärker werden. Hast du das Gefühl auch oder täuscht das?
Nee, das Gefühl habe ich auch. Also je nach Standort, aber ich glaube, flächendeckend stimmt das schon. Ich glaube auch, dass an den Rändern die Gewaltbereitschaft, und zwar Gewaltbereitschaft war immer ein Thema in Fankurven, aber die Gewaltbereitschaft, die sich aber auch wirklich an gar keinen Gruppenkonsens mehr hält, zunimmt. Und das ist schon eine bedenkliche Entwicklung. Ja, die hat, glaube ich, auch mit Corona zu tun, aber natürlich auch mit gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen.
Umso wichtiger ist denn ja in dem Zusammenhang auch die Arbeit der Fanprojekte, also die Fansozialarbeit. Wir haben die Situation, dass ein Fanprojekt in Neustrelitz die Arbeit einstellen muss, und wir haben eine besondere Situation in Karlsruhe, wo es eine Razzia bei den Fansozialarbeitern gab. Kannst du kurz was zu dieser Situation in Karlsruhe und drumherum sagen?
Kurz weiß ich nicht, unterbrich mich bitte einfach.
Das kurz ist auch nur ein Füllwort, was da gar nicht hingehört, weil das Thema ist ja sehr, sehr wichtig und sehr, sehr interessant.
Ja, geht mir auch echt an die Nieren. Also es war so, dass es Pyrotechnik gab, irgendwann im Herbst letzten Jahres bei dem Jubiläum einer Ultragruppe im Heimspiel gegen St. Pauli, die total schief gegangen ist, dazu führte, dass das Spiel später angepfiffen werden musste und dass einige Leute, darunter auch Kinder, also wir reden von, weiß ich nicht, ich glaube 20 Menschen oder so, Augenprobleme gekriegt hatten. Zwei davon auch schwieriger. Also ich will das im Himmelswillen nicht verharmlosen. Es gibt aber, glaube ich, auch niemand in der Kurve, der sagt, die Aktion war super. Es war das neue Stadion, ist schiefgegangen. Der Rauch zog nicht ab, aber das soll keine Entschuldigung, ist eine Aktion, die definitiv schiefgegangen ist. Was dann passiert ist, ist, dass Verein, Fanprojekt und die eben verletzten Menschen sich mit der entsprechenden Ultragruppe und auch anderen Vertretern aus der Kurve zusammengesetzt haben und da eigentlich was passiert ist, was ich total vorbildlich finde. Nämlich die einen haben sich entschuldigt, die anderen haben eine Entschädigung, also nicht Entschädigung für die Augenschmerzen, sondern haben eine Wiedergutmachung angeboten, die wurde angenommen und alle sind friedlich auseinandergegangen. Keiner der betroffenen Personen hat Anzeige erstattet, sehr zum Leidwesen der Polizei, weil das Thema für alle durch war. Daraufhin ermittelt die Polizei von Staats wegen, das ist eine politische Entscheidung, und führt Razzien durch bei Angehörigen der Fangruppe und auch bei Ordnern. Und die eskalieren ziemlich, also zum Teil, was ich da gehört habe, was man wahrscheinlich nicht beweisen kann, Zustände, die du in einer Demokratie nicht willst bei einer Razzia. Und da ist das angebliche erst Tür eintreten und dann klingeln noch das Harmloseste. Und daraufhin werden Ermittlungsverfahren eingeleitet, Datenträger konfisziert, sonst wurde nichts gefunden. Weitgehend nichts gefunden, außer Schlauchschals, die legal sind. Die wird jetzt ausgewertet, das ist relativ teuer. Ja, also für einen Pyrotechnikvorfall, der schon geklärt war. Also ich bin halt kein Jurist, ich stelle mir da immer die Frage der Verhältnismäßigkeit. Und jetzt kommt der Punkt, die Fansozialarbeiter, die ihren Job machen, nämlich vermitteln zwischen Fans, Polizei und deren Anwälten. Dafür werden sie bezahlt, das ist ihr Auftrag. Das ist so festgelegt im nationalen Konzept Sicherheit und Sport. Sollen von Polizei und Staatsanwaltschaft zu einer Aussage gezwungen werden. Das machen sie nicht, weil sie Charakter haben und weil sie ein Berufsethos haben. Das kannst du nicht machen als Sozialarbeiter, weil dann vertraut dir keiner mehr. Und Vertrauen in der Kurve ist dein Kapital. Und in Karlsruhe ist das Verhältnis zwischen aktiver Fanszene und Fanprojekt aus Gründen relativ eng. Das ist ja nicht überall so. Das ist gut, das findet jeder gut, weil so wechselseitige Einflussnahme erst möglich ist. Ja, und dann, also um es abzukürzen, standen sie zunächst, weil die Staatsanwaltschaft eben gesagt hat, ihr müsst es aber machen, was formal richtig ist. Im Gegensatz zu Drogensozialarbeitern haben Fansozialarbeiter kein Zeugnisverweigerungsrecht. Sollte man dringend ändern, zumal die Ampel sich ausnahmsweise in diesem Punkt mal einig ist, aber sie werden es wahrscheinlich trotzdem in den nächsten 2 Jahren wieder nicht auf die Kette kriegen. Ließe sich schnell ändern, Fansozialarbeitern das Zeugnisverweigerungsrecht zu geben. Sie haben es nicht und deswegen sagt die Staatsanwaltschaft, können wir euch auch belangen. Und sie waren schon mit einem Bein im Knast, das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt. Und im Moment stehen halt Strafgelder, Tagesgelder in Höhe von über 7.000 Euro im Raum, was eine Menge Geld ist. Und vor allem werden die dann vorbestraft, was es bei Bewerbungen oder bei generell im Leben schwer macht. Vorbestraft, weil sie ihren Job machen, was ihnen jeder attestiert. Das ist schon was, wie gesagt, ich bin kein Jurist, offensichtlich ist das formal juristisch so in Ordnung, würde aber sicherlich in progressiveren Regionen und Bundesländern auch anders beantwortet werden. Aber das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen, dass du, wenn du deinen Job richtig machst, du mit einem Bein im Knast stehen kannst.
Ja, und letztendlich muss man sich auch offen auf der Zunge zergehen lassen, dass Politik handeln könnte. Und gerade wenn sie sich einig ist, auch schnell handeln könnte. Denn klar ist zumindest bei uns, ich weiß, einzelne Vereine sehen das offensichtlich anders, aber dass diese Fansozialarbeit ein ganz unschätzbarer, also ein ganz, jetzt kann man gar nicht genug schätzen, diese Arbeit, das ist so wichtig, um Zugang zu den Kurven zu haben und zwar auf eine andere Art und Weise. Vereine stellen sich das immer vor, da gibt es einen, der sagt, wie läuft das und wie läuft das. So funktioniert das halt nicht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig. Klar ist das ein langer Prozess. Aber es gibt so viel positive Einflüsse, so viel, was die Jugendlichen sonst wirklich, ja, sie wären ja sonst frei für alle politischen Einflüsse, die da so, die wir auch kennen in den Kurven. Und deswegen ist es von unschätzbarem Wert, diese Sozialarbeit. Und es wäre schon wichtig, die zu stärken. Und da könnte Politik tatsächlich etwas tun und sollte eben auch zeitnah etwas tun. Und aus meiner Sicht wäre es schön, wenn das auch Vereine, die dort klar sind, das lautstark mitkommunizieren und lautstark unterstützen. Wir haben ja auch in Thüringen zwei Fanprojekte, die fantastische Arbeit machen und die das auch fordern. Und es wäre wichtig, dass das auch von anderen Vereinen mit unterstützt wird und natürlich auch von der Politik dann umgesetzt wird. Christoph, wenn wir in 5 Jahren wieder miteinander reden, was sollte passiert sein, dass dein Ausblick in die Zukunft hoffnungsvoll ist?
Ich glaube, wenn man ein Buch schreibt, sollte man es eigentlich anders machen als ich. Man sollte mit einem optimistischen Ende rausgehen. Also die 11 Freunde haben das Buch sehr, sehr gelobt, haben aber gesagt, man müsste einen Warnaufkleber drauf machen. Es ist schlechte Laune verursacht. Ich kann sein. Also ich hoffe, dass man auch hin und wieder mal lachen muss oder mit dem Kopf nicken. Und ja, also warum sollte man eine Erde, die rund ist, als flach beschreiben? Weiß ich nicht, aber es ist vielleicht wirklich sehr negativ geraten. Ich müsste sonst lügen. Ich glaube nicht, dass sich die Kapitalisierung und die Hollywoodisierung aufhalten lässt. Ich habe großen Respekt vor allen Fans, die versuchen, den Prozess abzubremsen. Aber mir fehlt die Fantasie, um mir vorzustellen, dass das, was Donata Hopfen in naiver Ehrlichkeit prognostiziert hat, nämlich ein Pokalfinale in Saudi-Arabien. Ich glaube, das Problem daran war, dass es einfach ausgesprochen hat, zu früh. Denn natürlich sind diese Planspiele realistisch. Die Entwicklung lässt sich nicht aufhalten. Und ich rede ja jetzt hier mit einem Fan eines Vereins, wo man noch normal Fußball gucken kann. Davon gibt es viele andere auch. Jeder Verein, der Fünft- und Sechst- und Siebt- und Drittligist ist nicht von besseren Menschen umgeben. Wenn die aufsteigen, sind die genauso wie Bayern München. Aber solange sie in der 5. und 6. Liga sind, zum Teil auch noch in der Regionalliga, definitiv in der Oberliga, kann man da guten Fußball sehen, mit oft netten Leuten, mit viel authentischeren Erlebnissen. Das ist so ein bisschen mein Weg. Also ich gucke mittlerweile viel mehr Low-League-Fußball als erste Liga privat, eigentlich überhaupt nicht. Ist vielleicht auch nur Eskapismus, weil es ist nicht die bessere Welt, aber macht definitiv mehr Spaß und Fußball sollte Spaß machen.
Lieber Christoph, ich habe großen Respekt vor deiner Arbeit. Ich freue mich, dass du auch diese kritischen Punkte in diesem Buch aufgeschrieben hast, weil nur wenn sie letztendlich da auch nochmal aufgeschrieben sind, gibt das auch eine Chance, einen Diskussionsprozess zu starten. Und ich will die Hoffnung nicht aufgeben, dass es uns als Gesellschaft gelingt, diese Entwicklung, die völlig falsch ist, umzukehren. Ich weiß, dass das schwierig ist, aber ich will mir diesen Optimismus nicht nehmen lassen. Aber da ist es wichtig, die Problembereiche aufzuzeichnen und die Fehler. Und das tut dein Buch, das tust du mit deiner Arbeit. Dafür ganz herzlichen Dank. Genauso gilt der Dank dafür, dass du dir trotz dieser vielen Termine um das neue Buch Zeit genommen hast für unser kleines Podcast-Studio. Ganz herzlichen Dank und ich freue mich, wenn wir uns auf den kleinen Fußballplätzen einmal begegnen.
Das sollte man definitiv mal demnächst planen, ja? Würde mich total freuen.
Vielen Dank.
Ich danke dir.
Und von daher ist dann die Ableitung für uns in der Konsequenz, unabhängig davon, dass es eine klare Mehrheit war, wie ich schon gesagt habe, von 2012, ist für uns klar, dass der Prozess mit dem heutigen Tage dann zu Ende ist. Manchmal ist das Leben auch einfach. Das ist Demokratie. Wir haben die Hürde selbst gesetzt, weil wir hätten die ja in letzter Konsequenz in 3 Monaten auch haben müssen. Und insofern stellen wir fest, es gab eine klare Mehrheit, aber es gab nicht die Mehrheit, wie wir sie uns selbst vorgestellt haben. Und von daher ist dann ab heute das Thema beendet und alles andere werden wir jetzt demnächst in den Gremien dann Dresden definitiv dabei die meisten Beitrag leisten müssen. Und wir hätten das auch getan um der Solidarität willen. Aber jetzt, wo das eben nicht erwünscht ist, werden die größeren Clubs sich sicherlich auch darüber Gedanken machen, wie es dann für sie weitergeht. Aber es sollte uns bitte die nächste Zeit niemand mehr irgendwie mit Solidaritätsthemen kommen. Denn solidarischer, wie wir uns hier aufgestellt hatten, gerade die großen Clubs, solidarischer kann man nicht mehr sein.
Guten Tag zusammen. Der Mutterverein von Hannover 96 hat ja gestern bekannt gegeben, dass er Herrn Kind eine Weisung erteilt habe und darauf besteht, dass die Abstimmung nicht geheim stattfindet. Auch mit Blick auf 50+1. Wie bewerten Sie den Fall und fürchten Sie, dass da noch was kommt, vielleicht auch juristisch?
In dem Fall ist Herr Kind als Geschäftsführer erstmal außenvertretungsberechtigt auf Mitgliederversammlung der DFL. Was dann etwaige Weisungen im Innenverhältnis betrifft, sofern sie denn vorliegen, das betrifft erstmal aus unserer Sicht das Binnenverhältnis eines Clubs. Von daher bitte ich jetzt da um Verständnis, dass wir uns da jetzt heute zu Stimmabgaben oder Stimmverhältnissen oder Tendenzen eines Clubs jetzt nicht äußern.